Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer Just-in-Time-Ausgabe von Beyond Page Views.
Oh, das war knapp, war richtig knapp.
Kommen wir gleich nochmal zu, als allererstes noch eben die Begrüßung zu Ende bringen. Also nochmal hallo hier aus Mönchengladbach, hier begrüßt euch Markus Bersch und wie immer am anderen Ende der Welt, nein, Leitung ist
Michael Janssen und jetzt aus dem nicht mehr karnevalistischen Köln.
Ja, da wo dieser Karneval gewesen ist.
Ja, hervorragend.
Ja, aber den haben wir jetzt hinter uns und vielleicht war es auch dem Karneval geschuldet, dass es uns irgendwie, ist ja auch kurzer Monat, obwohl dieses Jahr ja nicht ganz so kurz, völlig durch die Lappen gegangen ist, dass diese Sendung noch aufzunehmen ist und wir nehmen jetzt auf, irgendwie abends am 27., ich versuche es am 28. noch auf runterzubringen, könnt das am 29. noch hören, haben wir es so gerade eben noch geschafft. Also das wäre fast der erste Monat seit Entstehung dieser Sendung gewesen, wo wir es einfach verpasst haben, eine Folge aufzunehmen.
Das verrückt. Geht ja gar nicht.
Geht ja gar nicht. Völlig verrückt.
Aber vielleicht lag es daran, weil wir auch keinen neuen Kommentar bekommen haben auf iTunes, keine neue Bewertung.
Nee, keine Bewertung, kein Kommentar, deswegen war es ganz ruhig, beziehungsweise einen Kommentar hatten wir ja schon, ne? Also den von Michaela. Michaela hatte ja zur letzten Sendung gefragt, wie es aussieht, wie man einen einfachen Einstieg kriegen kann, auch eben in das Thema Firebase und Apps und so weiter. Da habe ich ganz, ganz, ganz kurzfristig vor dieser Sendung noch eben den Markus Stade angehauen und habe gesagt, hey, das geht eigentlich an dich, schreib doch mal eine Antwort und schwupp hat das gemacht. Das heißt also, in dem Moment, wo wir es aufnehmen, ist gerade eben seit einer Minute eine Antwort live. Michaela, wenn du das jetzt hörst und es noch nicht gelesen hast, da gibt es eine Antwort für dich. Und es gibt tatsächlich auch einen Weg, da relativ einfach einzusteigen. Das ist das Schöne an der Antwort. Was haben wir noch im Housekeeping? Ich habe noch eine Richtigstellung bekommen vom Sebastian Haritz von Vorwerk über Xing. Wo wir schon seit einiger Zeit vernetzt sind und uns austauschen. Dem ist nämlich aufgefallen, dass ich in einer der letzten Sendungen, ich glaube, es war die vorletzte und nicht die letzte, gesagt habe, oder was doch die letzte, kann sein, dass man diese ganzen Multi-Channel-Trichter-Daten ja überhaupt nicht über die API bekommt. Das stimmt so nicht. Die sind da drin. Ich habe sie noch nie gesehen, wie auch immer. Jedenfalls, das kann man machen. Da hat mir sogar noch ein kleines Demo-Sheet geschickt, wo man sich die Daten nochmal kurz rausziehen kann.
Funktioniert ja, aber ist eine eigene API, oder?
Es geht auf jeden Fall ganz normal über Google Analytics for Sheets. Insofern würde ich davon ausgehen, dass es auch jetzt die gleiche API gewesen ist. Ich habe mir jetzt nur dieses Sheet angeschaut auf die Schnelle, weil ich es heute eben gesehen habe. Sebastian hat zwar rechtzeitig geliefert, aber Xing ist halt so ein Ding, da bin ich nicht jeden Tag unterwegs. Also habe ich heute erst gesehen, dass er mir da was geschrieben hatte. Danke dafür nochmal. Und dann noch einen letzten Service-Punkt im Housekeeping. Und zwar scheint es sich was unter der Haube zu tun bei GTEC.js. Also wie viele von uns wahrscheinlich wissen, ist oder war bisher landläufige Meinung, dass GTEC.js ja im Fall von Google Analytics erstmal nichts anderes ist als eine einfache Kapsel rund um Universal Analytics. Das heißt, innen drin steckt immer noch ein ganz normales Universal Analytics. Da gibt's immer noch ein GA und die ganzen Dinger, den Tracker, den kann man auch sich holen über den Namen normalerweise. Es gibt so einen Get-Tracker by Name. Und das habe ich zum Beispiel verwendet, um bei so einem Demo-Code auf GitHub, um die Client-ID zu holen, um die zum Beispiel irgendwo anders hinzuspeichern oder sowas. Und das funktioniert plötzlich nicht mehr. Das spricht eigentlich dafür, dass sich da jetzt gerade irgendwas tut. Ich habe da noch nicht näher reingeschaut. Aber dieser Demo-Code, der vorher einwandfrei funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Im Moment reicht es wohl, noch ein Timeout drum zu kapseln, dann ist diese Funktion da und man kriegt auch die ID. Aber da wird wohl irgendwie dran gebastelt. Irgendwie muss es da Änderungen am Code geben, was Analytics und GTEC angeht.
Du meinst, weil dein Feature nicht mehr geht, glaubst du jetzt, dass es besser wird?
Nein, ich glaube nicht, dass es besser wird, aber ich glaube, dass wenn man anfängt, jetzt an GTEC.js rumzubasteln und mehr als eine Kapsel für Universal Analytics zu sein, wird da vielleicht schon unter der Haube vorbereitet, da eben eigentlich das ganze App- und Webzeug drunter zu legen. Ah. Das wäre ja sinnvoll eigentlich. Also das war jetzt so meine Vermutung. Ne? Das ist jetzt hier nur einfach hier so mit Aluhut ausgesprochen. Ne? So, aber nehmt den Hinweis jetzt erstmal mit. Alles, was ihr so an Funktionen vielleicht in irgendwelchen Workarounds oder kruden Dingen, die ihr so bastelt, benutzt und was darauf basiert, dass in GTEC.js noch ein Universal Analytics wohnt. Damit seid eventuell jetzt ein bisschen sparsamer oder guckt zumindest mal nach, ob es noch funktioniert. Ich habe ein Beispiel, wo es nicht mehr funktioniert.
Und du hattest gerade gesagt, von wegen App und Web oder andersrum, also Web und App?
App und Web. Ich hab's mir jetzt, ich vergesse das jetzt nicht mehr. App zuerst.
Weil da gab's auch ja einen tollen Newsletter dazu. Hast du den auch bekommen?
Nein, ein Newsletter von wem?
Von Herrn Google.
Nein, von Herrn Google, der schickt mir nichts.
Der schickt mir immer Neuigkeiten.
Ich hab da bestimmt mal ausgeoptet oder so, keine Ahnung.
Auf jeden Fall alles ganz einfach. Umstellung ganz einfach. Drückst einfach auf den Knopf und beides parallel und so, alles ganz einfach.
Ja. Ja, das wusste ich auch schon. Ja, das wussten die schon, dass ich das weiß, deswegen haben sie es mir gar nicht erst geschickt.
Ja. Nicht gut, öfter was. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt da mal Post rein.
Ja, okay. Das wäre Housekeeping gewesen, hat man ja.
Ja, das wäre es dann für heute, ne? Ja, schön, dass du da warst.
Ja, wir haben ja keine Zeit mehr, wir müssen weg, sorry. Wir haben jetzt noch ein paar Fundstücke und dann haben wir noch ein Ding, was eigentlich auch ins Housekeeping gepasst hätte, aber irgendwas wollten wir jetzt hier zum Ding des Monats befördern, damit wir nicht schon wieder nur eine reine News-Folge haben.
Wieder, war schon lange nicht mehr.
Nö, aber das wäre dann ja schon die dritte. Das wäre jetzt so ein bisschen, als würden wir uns das zur Gewohnheit machen.
Zum dritten Mal ist Tradition, wir sind hier in Köln.
Ja, aber haben wir jetzt noch nicht, ne? Jetzt
Fundstücke.
Haben wir erst zwei Fundstücke. Du fängst an.
Ja, und zwar Data Ones Deep hat mal erklärt, wie man die eigene Website ändern kann, nur mit Hilfe des Google Tag Managers. Wirklich nur, also da geht es halt darum, wie kann ich bestimmte Sachen ausblenden oder so, eigentlich wie so ein AB-Test für Arme. Das geht. Aber auch ganz klar bei denen der Hinweis, bitte nicht machen. Wirklich nur, es geht, es funktioniert, wir können mit JavaScript ganz viel zaubern, aber es ist nicht zwingend sinnvoll, das zu machen.
Nee, es ist eigentlich eine Kapitulation, wenn man das machen muss.
Ja, du kennst das aber doch. Du hast das doch. Ist das der 1&1-Shop, wo du das so gerne machst?
Das war ein 1&1-Shop, genau. Und ich mache das nicht gerne, aber ich habe das eine Zeit lang gemacht. Das ist schon ein bisschen her. Das ist so zu der Zeit, wo wir uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, also weil wir uns mehr oder weniger zum ersten Mal zum Tech-Manager ausgetauscht haben, habe ich gesagt, ich, armes Schwein, bin derjenige, dem aufgefallen ist, dass es da Probleme gibt mit diesem NoScript Fallback und Internet Explorer 6. Ich erinnere mich dunkel. Und da habe ich auch bekannt, dass ich also auf irgendwelchen Landingpages, die ich bewerbe für Kunden und die auf so 1&1 Baukästen basieren, dass ich da vor lauter Verzweiflung auch schon hingegangen bin, habe gesagt, ihr baut den Tag Manager ein und ich mache das dann. Das heißt, ich habe dann angefangen, irgendwie an der Website Dinge zu verändern, CSS da rein zu friemeln und sonst irgendwas. Eigentlich eher traurig. Und dieser Beitrag passt eigentlich ganz gut dazu. Es ist, wenn man das machen muss, ist es traurig.
Ja. Aber soll man wissen, dass es geht auf jeden Fall und vielleicht für so mal einen sinnvollen Anwendungszweck.
Ja. Was der Google Tag Manager zum Beispiel wenigstens nicht macht, ist CSS kaputt zu machen. Ne? Hab ich jetzt leider keinen Link zu. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich die Woche gelesen. Google Optimize kann der CSS schon mal kaputt machen. Da werden Selektoren einfach geändert, die dann plötzlich nicht mehr greifen und dann hast du da CSS reingepackt, hast es gespeichert und wenn der Test dann läuft, funktioniert es plötzlich nicht.
Okay. Ja, kann ja passieren. Aber mir fällt gerade ein, dass es eine große Seite gibt, die sich Entwicklerressourcen sparen, indem sie per Tech-Manager, wenn da jemand sagt, ich hätte gerne statt meiner E-Mail-Adresse, hätte ich gerne den Twitter-Account an der Support-Adresse stehen, in dem Verzeichnis, dann tauschen die das damit aus. Eine relativ große Seite kennt jeder, finde ich sehr mutig. Aber egal. Okay, können wir machen, funktioniert.
Genau, funktioniert aber nicht. Nächster Punkt, das geht ganz schnell. Mir ist nur aufgefallen, dass wir, glaube ich, über dieses CCPA, diesen kalifornischen DSGVO-Mist, noch nie geredet haben.
Nee, haben wir noch nicht.
Und
können wir aber mal, heute zum Beispiel, oder?
Ja. Könnten wir vielleicht ganz kurz machen, also im Prinzip, man sieht es ja vielleicht auch, wenn man sich jetzt im Moment mit so einem Thema Consent Manager und Tool-Auswahl auseinandersetzt, sind ja einige, die dann eben auch schon so nicht nur DSGVO-Konformität, sondern auch CCPA-konforme Texte und so weiter anbieten. Macht für uns die Sache wahrscheinlich nicht viel komplizierter, aber ein bisschen schon. Für alle, die jetzt die Abkürzung zum ersten Mal gehört haben, habe ich einfach mal einen beispielhaften Artikel verlinkt. Auch wenn es da um Google Analytics 360 geht, wird da zumindest mal kurz und knapp erklärt, worum es da überhaupt geht bei dem Thema und wo einen das alles betrifft. Und das ist eben auch nicht nur auf Google Analytics 360 bezogen. Das sind schon Fragen, die man sich generell ja auch Consent Management soll ja heute nicht unser Thema sein, aber wo man sich mal Gedanken machen könnte.
Ja, Da wird auch PI und PII erklärt und unterschieden. Das fand ich interessant an dem Artikel. Da übrigens die Frage mal an dich. E-Mail-Adressen dürfen ja nicht ins Google Analytics rein, ne?
Nee.
Auch nicht generische E-Mail-Adressen wie Webmaster-Ad oder Info-Ad oder oder eigene E-Mail-Adressen?
Boah, nach meiner Laien-Rechtsauffassung nicht, weil das eine Sammel-E-Mail-Adresse ist, wo man nicht weiß, welche Person dahinter steht. Dann ist es kein personenbezogenes Datum und dann ist eigentlich wurscht. Also wenn da team@ganke.de drin steht, weil die Leute an team@ auf die meine oder kontakt-irgendwas@ganke.de klicken und das landet hier im Team-Postfach, dann habe ich das eigentlich, könnte ich das guten Gewissens irgendwie als Label mein Event übergeben. Man macht es vielleicht nur deswegen nicht, weil halt trotzdem irgendwie eine E-Mail-Adresse in den Daten steht und Google wird es vielleicht im Zweifelsfall nicht so differenzieren. Ja. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob da Meier@tralala steht oder nicht. Selbst sowas wie Buchhaltung@tralala ist vielleicht ein Problem, wenn man immer nur weiß, das ist halt immer die gleiche Person. Also man weiß also, E-Mail-Adresse und Zeitpunkt bestimmt ganz genau die Person, ne? Von X bis Y war da und da der Buchhalter. Aber ich sag mal, wenn der Laden jetzt mehr als, ich weiß nicht, wie viele Personen umfasst und man hat so eine Sammel-E-Mail-Adresse, dürfte das eigentlich eben kein personenbezogenes Datum.
Ja, also du sagst, Team-Ad ginge, aber Tim-Ad nicht.
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Die Frage, nur wenn das Team jetzt nur aus zwei Personen besteht, dann kommt wahrscheinlich wieder jemand und sagt, nein, das ist ja auch nicht in Ordnung. Und der hat im Zweifelsfall recht. Ne? Also ich würde es einfach immer raushalten, wenn es irgendwie geht.
Ja. Okay.
Ich bin sonst ja kein großer Freund von Übererfüllung von Anforderungen, aber da jetzt drüber zu diskutieren, ob diese oder jene E-Mail-Adresse jetzt okay ist oder nicht, ich glaube, das führt einfach zu weit. Das löst noch weitere Fragen auf.
Wenn du halt wissen möchtest, was geklickt wird, muss halt das irgendwie wieder übersetzen oder so.
Ja, ne? Dann steht da halt Firmen-E-Mail-Adresse. Ne? So.
Ja, kannst oder
ja Tech-Manager im Custom-Task schnell austauschen.
Machst aus dem alten Bindestrich.
Genau, dann ist das alles.
Das ist keine E-Mail-Adresse mehr.
Nee, dann steht da bloß noch team-ganke.de, da kann keiner was draus machen.
Team Ganke. Ja, oder halt Tim Ganke.
Ja.
So. Okay. Gut. Vielen Dank. Da war heute mir aufgefallen, mir irgendwann mal hatte ich drüber nachgedacht.
Ja. So, Kochen und der Google Tag Manager. Was ist denn das?
Genau, da hat sich einer auch schon wieder Data Runs Deep, ist echt häufig reingerutscht heute in diese Folge, der hat seinen Blogbeitrag, seine Präsentation vom Measure Camp Melbourne hat der in einem Blogpost gepackt und er hat seine beiden Leidenschaften zusammengepackt und zwar den Data Layer und Kochen und wie das zusammenhängt und wie ich einen guten Data Layer gestalte, wenn ich da tatsächlich selber reinschreibe. Also wenn ich weg von Enhanced E-Commerce gehe und mal selber Daten reinschreibe in den Data Layer, was packe ich zusammen, worauf muss ich achten? Genau, relativ langer Artikel, ganz spannend, wird die meisten nicht betreffen, weil die eh nichts reinschreiben in Data Layer von sich aus, von daher nicht für alle relevant, aber schaut es ruhig mal an, alles komplett schön bebildert und beschriftet, lohnt sich mal reinzuschauen und durchzulesen.
Sehr schön. Jetzt hier eigentlich schon wieder ein Service-Post, aber da es einen Link gibt, einfach in die Fundstücke reingefummelt. Ich bin darauf hingewiesen worden, ich glaube, das war beides der Mike Bruns, dass mein Parametercheck bei analytrix.de großer Käse ist. Dann habe ich mir den Code angeschaut und habe gesagt, ja, das stimmt, das ist großer Käse. Und zwar gleich aus zweierlei Gründen großer Käse. Erstens, weil ich eine beschränkte Anzahl von Parametern geladen habe. Und zweitens, selbst wenn ich die nicht selber beschränkt hätte, kriege ich ja sowieso nur 1000 zurück. Also 1000 URLs mit Parametern. Und weil ich ja nicht sagen kann, dedupliziere mir die Parameter, weil die URLs sind ja schon dedupliziert, ne? Parameter deduplizieren beim Abrufen ist etwas komplex, brauche ich einfach viel mehr als 1000 URLs in der Regel, um eine ansatzweise vernünftige Liste von Parametern zu kriegen. Zumal ich ja vorher noch gesagt habe, ja, ich hole mir jetzt mindestens mal die Daten der letzten 12 Monate, ne? Was auch völlig unrealistisch war. Das heißt, ich habe die Zeiträume jetzt einfach reduziert und hole mir dann aber in mehreren Batches einfach erstmal alles ab, was es da gibt und dann hast du meines Erachtens schon eine relativ vollständige Liste der Parameter.
Ja, aber da hatten wir auch schon mal vor 2 Jahren drüber gesprochen. Gut, dass du es jetzt repariert hast.
Ja, damals konnte ich es nicht nachvollziehen, jetzt habe ich es irgendwie nachvollziehen.
Sortierst du, also genau, ach so, wo wir da gerade sind, kannst du mir, glaube ich, noch ein Feature reinmachen. Ich habe da lange nicht drauf geschaut, aber sortierst du nach Häufigkeit, wie oft die Parameter drin sind?
In der Liste, ja, mache ich.
Oder nach Kardinalität?
Nee,
nach URLs produzieren.
Nach Vorkommen in URLs. Also wie viele URLs haben diesen Parameter?
Okay, für dich nochmal noch spannender wäre es, wenn du guckst, wie viele URLs erzeugen die eigentlich, wie eine Facebook-Click-ID, die ja dauernd eine neue URL erzeugt. Und die willst du auf jeden Fall raus haben. Noch mehr als einen, der irgendein Sorting hat oder so.
Ja, interessant. Müsste ich mal gucken.
Das ist nicht so einfach, aber durchaus möglich.
Ja.
Das ist schon mal, die Kardinalität finde ich dafür wichtiger.
Rechthorst.
Das schon mal hier.
Naja, und dann, wo ich ja gleich hier zu Kreuze krieche, kann ich auch gleich noch sagen, bei Insert GTM, meinem von mir viel gelobten Chrome-Plugin.
Nur von dir oder auch anderen? Ja,
nur von mir hatte sich auch so eine kleine Dummigkeit eingeschlichen. Nämlich, wenn du irgendwie was eingetragen hast, was in den Data Layer gepusht werden soll oder irgendein Skript, das in die Seite injiziert werden soll, war es dem Ding wurscht, ob du da oben einen Haken drüber gesetzt hast, dass er es machen soll oder nicht. Er hat es einfach immer gemacht. Das habe ich repariert, man muss aber warten, das ist noch nicht freigegeben, das heißt, wenn aus der Versionsnummer aus 062 irgendwann 063 wird, dann ist das korrigiert. Also nochmal danke, Mike, für beide Hinweise. Ich habe was kaputt gemacht, jetzt habe ich es hoffentlich wieder ganz gemacht.
Sehr gut.
Content für die Danke-Seite.
Ja, genau, das ist jetzt auch wieder ein Thema von mir. Ich mache aktuell relativ viel AB-Tests, bringe ich Leuten bei, was sie machen müssen. Kommt mir die Frage her, ja, was soll ich denn überhaupt testen? Und da habe ich, bin drüber gestolpert von Practical E-Commerce. 10 useful elements for post-purchase thank you page. Das heißt, was mache ich eigentlich mit dem Nutzer, wenn der gekauft hat und was zeige ich ihm dann an? Fand ich eine ganz clevere Idee, weil ich mache das selber bei meiner Danke-Seite auf der Website, wenn man Newsletter abonniert oder so. Dass man den Leuten ja eigentlich noch irgendwas verkaufen kann, was Tolles oder so. Und da sind 10 Beispiele, die man tatsächlich dann nutzen kann und mal ausprobieren kann und darum auch dann am besten testen kann, ob sich das überhaupt lohnt, was man da reinpackt.
Mhm.
Wird noch relativ selten benutzt.
Interessant ist bei sowas wie What Not to Include, ne? Also, dass man auf der Danke-Seite nicht unbedingt direkt schon sagen kann, wenn du es zurückschicken willst, so geht's, ne? Oder sowas wie Bestellung ändern, ne? Das ist einfach zu leicht, ne? Für die,
die jetzt gerade ein
schlechtes Gewissen da haben, dann nochmal schnell ändern, ne? Wir geben dir nochmal 10 Minuten, bevor wir es wirklich rausschicken. Sind wahrscheinlich schlechte Ideen, ohne dass man drüber reden muss. Ob sowas wie ein Discount-Code für einen künftigen Einkauf da wirklich eine schlechte Idee ist oder nicht, würde ich ungetestet nie einfach so mit schwarz oder weiß ja oder nein beantworten.
Nee, genau, muss man mal testen. Also
ich weiß, dass es viele Shops gibt, die es immer noch machen und bei einigen bin ich mir sicher, dass sie es nicht einfach nur machen, weil irgendwann mal jemand eine Idee hatte.
Ja.
Wird denen schon irgendwie was gebracht haben unterm
Schluss. Ja, darum habe ich auch extra bei testen, super wichtig. Ich hatte zum Beispiel letztens, also was relativ selten ist, dass du, wenn du gekauft hast, hast du das mit physikalischen Medien seltener, dass du dann direkt ein Upselling hast, was noch mit ins Paket rein kann. Das fände ich clever. Dass wenn du die Schuhe gekauft hast, dann nach dem Kauf sagen, hey, und Socken gibt's auch, und wenn du jetzt noch klickst, dann ist sie gleich mit dabei im Paket.
Ja, oder eben der Klassiker, ne? Jetzt kannst du dich schon mal drauf freuen, aber hast du auch dran gedacht, dass Batterien rein müssen.
Ja, genau sowas dann. Und dann zack noch dazu.
Da gibt's da echte No-Brainer eigentlich.
Ja, aber okay.
Das ist wahrscheinlich aber vom Prozess her nicht ganz einfach, ne? Das ist was ein bisschen mehr als da hinten irgendwas draufpacken.
Naja, wenn du einfach, du hast recht, die Standardsoftware kann das nicht. Aber wenn du die Bestellung nur 5 Minuten zurückhältst, bevor du sie weiterschickst, dann können wir ja noch hinzufügen.
Ja. Also, ich würd's zur Not von Hand coden für meine Top 5 Produkte, bei denen ich es ausprobieren will. Ne? Also bevor ich jetzt irgendwie einen riesen Fass aufmache bei meinem E-Commerce-Tool-Anbieter.
Ja.
Egal.
Quatschen. Nee, wir haben keine Zeit. Wir haben hier. Nee. So, weiter geht's.
Weiter geht's mit Google Discover. Das können wir tatsächlich kurz machen, weil wir haben schon mal darüber geredet. Also Google Discover verhält sich echt sehr unberechenbar, wenn es darum geht, mal einen eindeutigen Referrer oder sonst irgendwas mitzusenden, sodass man weiß, das war Discover oder nicht. Da hatte schon mal meines Erachtens jemand was zugeschrieben. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr super aktuell. Auf jeden Fall gibt's bei klicks.de im Blog einfach eine neue Anleitung, wie man Google Analytics richtig konfiguriert, um Discover-Traffic richtig zuzuordnen. Für diejenigen, die gesegnet sind mit Traffic aus Google Discover, ist das mit Sicherheit eine sinnvolle Anleitung.
Ja, aber ich glaube, du meinst, wer darüber geschrieben hat, war auch der Thomas Langnau. Aber
nee, das war beim letzten Mal
veranlasst. Ich meine, der das geschrieben.
Ja, aber der hatte da eben auch diese, ich sag mal, quasi Referenz von Valentin, ich weiß nicht mehr, kann das sein? Von irgendwem. Also irgendjemand hatte da schon mal was drüber geschrieben und der Thomas hat auch diese gleiche Anleitung eigentlich immer benutzt und war jetzt offensichtlich so, fand das dann nicht mehr, weiß ich nicht, aktuell oder wie auch immer. Jedenfalls gibt's jetzt eine aktualisierte Fassung von ihm.
Okay.
Die sei hier verlinkt. So, und nochmal schönen Gruß. So, fertig, nächster Punkt.
Simo-Ecke. Kurze Simo-Ecke heute nur. Simo hat endlich veröffentlicht. So, jetzt spricht hier gerade Google mit mir.
Weil du Simo Cross, gesagt hast.
Cross, genau, Cross-Domain-Tracking mit iFrames und so. Simo Haver hat erklärt, wie man das mit Post-Message macht. Das ist, also es geht darum, dass wenn man iFrame auf der Seite hat, dass man die Client-ID ja nicht drin hat oder sämtliche Interaktionen nicht funktionieren, wie man tracken kann und so. Und da ist halt Post-Message ein mögliches, eine Möglichkeit, die ich auch immer wieder empfehle, aber relativ selten von der IT umgesetzt bekomme.
Ja. Also ich fange jetzt gerade an Dinge um. Also ich habe Postmessage im anderen Kontext genutzt. Wie immer halt bei meinem Lieblingsspielkind irgendwie dem Colmex.
1&1 Shop?
Nee, der Colmex Shop, also, der Warenkorb okay. Halt auch in so einem iFrame.
Ah, und stimmt. So weiter. Ja.
Ne? Und es gibt auch tatsächlich Dinge, die ich zum Tracking gebaut habe, die auch auf iFrames in iFrames basieren und ist da sowieso noch document.write im Spiel und so weiter und dann muss man sowieso mal dran und da bin ich gerade dabei, so ein Ding auch auf Postmessage einfach umzubauen, weil uns ja das Leben sonst noch schwerer gemacht wird, als es früher schon war.
Jetzt ja, und durch das diese ist ganzen eigentlich
Tracking-Schutzmechanismen
ganz
und so. Und bei Postmessage hast du halt den großen Vorteil, dass ja im Prinzip ja Sender und Empfänger sich wirklich kennen müssen, sonst ist es eher unwahrscheinlich, dass du was anbringst.
Ja. Darum, YouTube macht das ja auch so. Die schicken auch die Daten so aus dem iFrame raus nach draußen.
Ja.
Okay, Anleitung findet ihr da, wenn ihr es umgesetzt habt, gerne mal irgendwo Beispiele schicken. Gucken wir uns auch mal gerne an, wie es live in der freien Wildbahn aussieht.
Ja.
Könnt ihr Links droppen.
So, jetzt mal ein Blog, das wir, glaube ich, noch nie drin hatten, nämlich das von Ahrefs, Ahrefs, wie auch immer, also diesem SEO-Tool. Die haben mal was über Google Analytics für SEO geschrieben und normalerweise übersehe ich solche Artikel, aber bei dem bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin und ich fand den eigentlich tatsächlich ganz gut. Also um so einen Überblick zu kriegen, also viele stehen ja mal so davor, ja, Analytics brauche ich nicht, ne? Ich bin SEO, brauche ich kein Analytics, wofür soll ich das brauchen? Und da gibt es eine ganze Menge Antworten, wofür man es brauchen könnte.
Mhm.
Da wird auch gar nicht versucht, jetzt jemanden in die Tiefen des Trackings oder sowas einzuführen, sondern wirklich sehr hands-on, guck mal, das sind die Reports, die für dich nicht unrelevant sein könnten und das kannst du damit machen. Und das fand ich sehr praxisbezogen und deswegen sei es hier verlinkt.
Ja.
So, wie Performance, was? Performance und der Google Tag Manager, was heißt das denn?
Genau, ich werde auch immer wieder gefragt oder Leute sagen immer, der Google Tag Manager macht die Seite langsam, hatte ich letztens wieder, der macht die Seite so langsam, der Google Tag Manager. Und dazu hat Analytics Mania mal was durchgemessen, ausprobiert ganz viel und das Resultat ist, der Google Tag Manager an sich macht keine Probleme. Der ist auch extrem schnell geladen. Aber Markus, man wird es kaum glauben, es kommt darauf an, was man in den Google Tag Manager reinpackt.
Ja, ja.
Das ist sozusagen das Resultat, ihr müsst testen und ja, es wird asynchron geladen, aber es ist wichtig, dass wenn ihr da irgendwelche Sachen reinpackt, dass ihr dann ganz klar wisst, welche Auswirkungen das hat.
Ja, mit leerem Kofferraum ist der Google Tag Manager ein sehr, sehr schnelles Auto.
Ja, genau. Dazu Performance, Google Optimizer, das Anti-Flickering-Script.
Ja.
Ja, auch diese 4 Sekunden, die da stehen, drin, standardmäßig drin stehen.
Ja.
Die sind da sehr lang, 4 Sekunden, weißt du. Also genau, kurz zur Info, bei Google Optimize gibt es so ein Skript, das halt den Flickering-Effekt, also den, dass die Seite sich ändert, wenn man schon drauf ist, unterdrückt, indem die Seite weiß angezeigt wird, bis sie zu Ende geladen hat. Änderst du dann die Zeit runter auf irgendwie weniger?
Ja. Weil ich, also wenn das nach 4 Sekunden, also 4 Sekunden ist einfach zu lang, um zu warten.
Ja.
Die meisten Leute sind nach 4 Sekunden schon weg,
ja.
Wenn es wirklich nicht funktioniert. Ne? So, und dann, es geht ja darum, dass das Ding tatsächlich wartet bis zu diesem Timeout von 4 Sekunden und hofft, dass also sehr viel früher als nach Ablauf dieser 4 Sekunden, also vor Ablauf dieser 4 Sekunden, das Experiment fertig ist, also die Seite umgebaut hat und gesagt hat, jetzt kannst du den Vorhang wegziehen. Und für den Fall, dass es aus irgendeinem Grund schief läuft und man weiß, dass also bei allen Tools, auch bei Google Optimize, mal was schief laufen kann im Browser A, B oder C, was man selber nicht auf dem Schirm hat, da sind 4 Sekunden einfach zu lang. Aber wolltest du jetzt wissen, was ein Best Practice Wert ist, den man da eintragen kann?
Ja, sag mal.
Ja, also weniger als 2 traue ich mich nicht.
Ja, okay.
Also bei komplexeren Dingen, ne? So, und je nachdem, du hast ja nicht im Griff, ich weiß, wenn es eingebaut wird, wird es eingebaut und danach passt es nie wieder jemand an. Bloß weil wir es jetzt irgendwo einbauen und ich sage, ja, wir machen hier Pillepalle-Tests, da braucht kein Mensch irgendwie länger als 200 Millisekunden zu warten oder so, heißt das eben nicht, dass ich dann sage, dann stell doch hier, mach das mal auf 500 Millisekunden, wird schon hinhauen, weil wenn es richtig gut läuft mit dem Testing, haben die Leute da irgendwann Bock drauf, dann werden die Tests komplexer, dann klappt das mit dem Timeout irgendwann nicht mehr, dann fängt es doch an zu flickern und so weiter. Und ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen, machst du da jetzt mehrfach ein IT-Fass auf oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, 4 Sekunden finde ich einfach unverschämt lang.
Ja, wobei die 4 Sekunden ja auch nur greifen, wenn deine Seite langsamer ist. Dann sag ich,
wenn dein Test nicht läuft, dann wartet das Ding einfach, wenn irgendwas mit deinem Test nicht funktioniert, dann steht diese Seite 4 Sekunden.
Ja, aber wenn kein Test drauf ist, dann liegt ja direkt.
Ja, nee, wenn du einen Test hast und da läuft irgendwas schief, das ist ja das, was ich meine.
Ja, ja. So. Nee, aber wenn ich ohne Test mehr als 4 Sekunden brauche für die Seite, dann soll ich mir Gedanken überlegen, ob das beste Performance-Optimierung nicht ist, die Seite schneller zu machen.
Ja, sowieso, aber andere Frage, ne?
Genau.
Kurzer Service-Hinweis noch, solltet ihr im Hintergrund irgendwie Katzen miauen hören, es ist nicht eure, es ist meine.
Ich hab sie gehört.
Ja. Hier will jemand raus. Ja. Ja. Ich kann jetzt aber nicht.
Okay.
Gut, einen haben wir noch.
Ein? Zwei?
Ja. Ach so, stimmt, ich bin ja dran. Ja, so viel geredet, ich habe gedacht, ich werde fertig. Nee, Enhanced E-Commerce Problem und Lösungen ich muss immer Paul Koch sagen, tut mir leid, ich komme nicht. Also der mit den ganzen Werbungen auf der Seite, aber klickt halt wie immer trotzdem rein. Da geht es tatsächlich darum, was beim E-Commerce-Tracking so üblicherweise eben so schieflaufen kann. Also auch so ganz offensichtliche Dinge wie E-Commerce, Enhanced E-Commerce nicht eingeschaltet. Ne? So, aber auch das habe ich schon gesehen.
Ich war, brauchst du.
Alles implementiert und so weiter und dann kommt aber nichts in den Berichten an. Sieht sowieso, das Menü sieht ganz anders aus, als ich es aus der Anleitung gewohnt bin. Und das liegt einfach daran, dann, dass es nicht
eingeht.
Das gibt's wirklich alles und insofern sind das valide Punkte und die sind lösbar. Hier sind sie drauf. Also wenn du E-Commerce-Tracking machst, Enhanced E-Commerce-Tracking, lies es dir einfach durch, es schadet nicht. Und wenn du bei jedem Ding sagst und nix, dann sagst, nee, hab ich, ist trotzdem ein gutes Gefühl am Ende des Beitrags.
Ja. Schön, so, finde ich auch Nummer 3. Also Nummer 3 müsst ihr einfach lesen, werdet ihr lieben.
Genau, Nummer 3 werdet ihr lieben. Mehr sagen wir dazu.
Nee, das ist, dass man die Implementierungszeit realistisch schätzen soll. Das ist nichts, was man an einem Tag macht. Darum, das ist kein Kindergarten. Aber wir haben das, glaube ich, schon oft genug gesagt. Selbst wenn man Plugins hat oder so, ist das echt aufwendig, immer wieder.
Wobei das Aktivieren eines Plugins selber ist in deutlich weniger als einem Tag erledigt. Aber der ganze Scheiß, der hinterherkommt, aufräumen, gucken, was man davon überhaupt haben will.
Plugin richtig drehen, umändern.
Am Data Layer rumschrauben.
Ja.
Und am Ende des Tages doch alles zähneknirschend selber machen. Wir schweifen ab.
Ja, und wir lieben Daten. Loves Data hat einen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema Datensampling. Hatten wir ja heute erst wieder auf Facebook eine kurze Diskussion, habe ich gesehen. Also meine Daten sind so komisch mit den Umsätzen, das kann irgendwie nicht stimmen. Und ja, übrigens, der Bericht wird auch gesampled.
Ja, aber Data Sampling ist halt auch echt ein Arschloch.
Ist ein super Arschloch, kann man überhaupt nicht gebrauchen, ist voll für ein Popo. Darum erklärt der Artikel, was da eigentlich passiert und warum das voll doof ist. Und das Schlimmste finde ich ja in Data Studio, dass das nicht einem nicht Bescheid sagt, wenn es gesampled wird. Und du komplett reinläufst und denkst, bam, sehr merkwürdig, dass ich so merkwürdige Zahlen haben. Darum, ganz wichtig, Data Sampling beachten, immer oben den, Schild? Was ist das oben in Analytics? Das ist ein Schild, ne?
Wappen, würde ich sagen, aber siehst du mal, ja, das sind zwei Stühle, zwei Meinungen.
Genau, achtet aufs Data Sampling, liest es durch, wann ist das, wann passiert das? Das passiert ja immer bei 500.000 Sitzungen, wenn die in einem Zeitraum drin sind. Darum gerne, wenn ihr mal so ein ganzes Jahr anguckt oder so, dann kann das schon mal schnell durchknallen, je nachdem, wie groß eure Seite ist, wie viel Traffic ihr da drauf habt.
Ja. Blöderweise sind halt die Tipps, die man geben kann, immer die gleichen. Ne? Nimm kleinere Zeiträume, nutz irgendwelche Dimensionen mit geringerer Kardinalität oder geh auf Rohdaten, nimm Super
Metrics. Ich sag immer, nimm ein 360.
Ja, oder kauf 360 und
aber
mach
auch das
BigQuery.
Ja auch nicht ganz weg.
Nee, aber dann hast du wenigstens, da hast du es im BigQuery einfach.
Ja.
So. Aber ist leider so. Ne?
Ja.
Traurige Wahrheit. So, jetzt kommen wir eigentlich aber, schon.
Genau, nochmal ganz kurz als Fazit, wenn gesampelt wird, abschalten. Nicht benutzen gesampelte Daten, bitte nicht benutzen.
Um einen Eindruck zu bekommen, reicht es, ne? Aber um jetzt alle Zahlen da zu diskutieren, nutzt halt nix.
Um Eindruck zu, darüber sollten wir uns nochmal unterhalten, mal länger.
Ja, also ich finde so, wenn es darum geht, bei bestimmten Quellen irgendwie zum Beispiel die Verhältnisse von Besucherzahlen oder sowas einzuschätzen, tut's oft auch ein gesampelter Bericht.
Ja, auch auf der auf 5% der Daten beruht?
Tut's oft auch ein gesampelter Bericht.
Nein, ja? Nein, ja. Nein.
Nein. Ja, aber wenn er auf 5% der Daten beruht, ist es kein Bericht mehr, dann ist es
eine Glaskugel, Wahrsage, genau.
Kinderzeichnung, sage ich dann gerne. Ja, so wertvoll wie eine Kinderzeichnung.
Okay, gut, das war's. Fundstücke.
Ja, Fundstücke. Dann. So, jetzt haben wir dieses eine Ding des Monats, weil es ja im Prinzip auch ein Follow-up-Thema ist, nämlich, verdammt nochmal, was ist mit meinem meinem Internetdienstanbieter passiert? Ja, der Internetanbieter in Google Analytics ist weg, hat er sich ja angekündigt, ne, durch den Tooltip, wo jemand sehr aufmerksam war und schwupp, ein paar Tage später, also genau eine Sendung nachdem wir es erzählt hatten, ist es dann wirklich verschwunden.
Wobei, ich glaube, dass es da schon weg war. Nur wir haben uns den Zeitraum angeschaut, wo noch Daten von vorhanden waren.
Also wenn es nach mir geht,
ich habe es nicht mehr nachgeprüft. Das ist so meine These, dass es schon weg war, weil er deprecated war. Aber dass wir uns halt den Zeitraum angeschaut haben, wo noch Daten davon einfließen und wir einen Teil davon gesehen haben.
Naja, also aufgefallen ist es dem Simon Haver erst am 10.2. wenn ich jetzt rückwirkend gucke, sind meine Daten weg ab Anfang Februar. Also ich glaube, okay. 2. oder sowas habe ich das letzte Mal noch irgendwas drin. Und danach ist ganz, ganz viel NotZ und da kommt halt nichts mehr. Hast du mal drüber nachgedacht, warum das so sein könnte? Warum nehmen die uns das weg? Also einfach nur, weil es sowieso eine unzuverlässige, ungenaue Information ist? Oder hat das vielleicht auch irgendwas mit diesem ganzen PII, E-Privacy-Scheiß zu tun oder sowas? Ich meine, da wird ja schließlich eine IP-Adresse verarbeitet.
Ja, aber ja keine vollständige, das war das Problem.
Ja.
Aber meinst du das wegen CPPA oder wie das Ding heißt?
Ich habe keine Ahnung, mir wachsen inzwischen schon so viele Aluhüte, was das Thema angeht, wann immer irgendwo was verschwindet, dass ich nicht mehr unterscheiden kann, ob das irgendwie ernst zu nehmen ist oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie blöd, weil, also ich meine, wer hat's vermisst?
Ne? Nicht.
Nee, die wenigsten haben es vermisst, weil wo wohnt die Information normalerweise? Du musst ja dann bei der Zielgruppe unter Technologie auf Netzwerk klicken und da siehst du die Information zum Beispiel. Ne? Das ist so ein Standardreport, wo man den Internetanbieter sehen kann. Und da steht halt jetzt irgendwie ganz viel NotZ drin. Ja? Das ist aber, wie gesagt, kaum schlimm, weil der Report ja nicht so super wichtig ist. Da guckt man in der Regel ja nur rein, wenn man irgendwelche konkreten Fragen hat oder wenn man Langeweile hat oder wie auch immer. Aber das ist jetzt nicht der aktionsgetriebene Report wie irgendwas mit Transaktionen oder Akquisitionsberichte oder weiß der Geier. Und außerdem haben wir ja in den letzten Shownotes auch sowas wie eine Fallback-Lösung gehabt, ne, für die Leute, die es immer noch brauchen. Ne? Das heißt also, man könnte sich ja die Informationen eben über eine API selber holen und das eben auch per JavaScript im Client und dann die Daten selber anreichern über eine benutzerdefinierte Dimension oder sonst irgendwas. Und der Simon Haver hat natürlich wie immer auch dazu ja eine Anleitung gehabt, hatten wir schon drüber geredet in der letzten Sendung. Der Grund, warum ich das jetzt überhaupt nochmal aufgreifen wollte, ist der, weswegen ich selber auch betroffen bin von dem Thema. Nämlich, es gibt schon durchaus Anwendungsfälle, wo man auch nicht nur, wenn es um Spam oder sonst irgendwas geht, irgendwelche Filter hat, die zum Beispiel drauf zugreifen, der Internetdienstanbieter. Und sei es nur, um den eigenen Traffic auszuschließen, weil der eigene Laden so groß ist, dass man selber sein Internetdienstanbieter ist. Also es gibt valide Gründe, warum also speziell im Umfeld von Filtern Leute auf diesen Internetanbieter zugreifen. Und das, was ich hier in unserem Mini-Ding des Monats eigentlich noch loswerden wollte, ist, guckt doch mal, ob das bei euch auch irgendwo der Fall ist. Weil die Daten sind jetzt weg und man vermisst sie vielleicht nicht sofort. Und das ist das Gefährliche daran. Wenn man jetzt also plötzlich irgendwelche Filter hat, die nicht mehr greifen, dann kann es natürlich sein, dass man so ein Aufkommen von irgendwelchem vorher weggefilterten Traffic, je nachdem wie groß dieser Anteil ist, nicht sofort bemerkt. Und dann ist es halt blöd, wenn es einem erst in einem halben Jahr aufgefallen ist.
Ja. Okay. Ja.
Ich weiß, es ist immer noch unspannend, ne? Aber ich finde es halt schon, es ist ein trauriger Trend, ne? Dass Daten irgendwie verschwinden. Ne? Erst machen uns dann die Browseranbieter das Leben schwer, jetzt machen wir uns irgendwie selber das Leben schwer mit dieser ganzen Consent-Geschichte. Und von denen, wo wir es sammeln dürfen, kommt dann auch immer weniger in der Webanalyse an. Ist schon ein bisschen blöd. Ja. Soll jetzt hier nicht auf die Stimmung drücken, aber...
Muss man sagen, wird ganz schön traurig hier.
Ja. Ja, also speziell mich macht das hier halt traurig, weil ich ja so ein großer Freund davon bin, irgendwie mit dem
Bots
rumzutonen und da hat mir der Internetanbieter immer gute Dienste geleistet und jetzt traue ich mich eben schon vor lauter Paranoia nicht, selber diese, wenn auch vielleicht gekürzte IP-Adresse an irgendwelche Dienste zu senden, bloß um rauszufinden, wo jemand wohnt oder nicht oder wer der Internetanbieter gewesen ist. Ja. Weil ich ja nicht weiß, was die dann damit machen.
Und dann hast du es ja auch nicht beim ersten dann hast du es aber auch nicht beim ersten Seitenaufruf eventuell.
Nee.
Weil dann wird es ja verzögern, wirst du ja wieder mit dem Event hinterher schicken und so ein Quatsch.
Ja, ach, diese ganze Traurigkeit rund um die IP-Adresse müssen wir jetzt auch nicht wieder aufrühren. Aber wir sind, glaube ich, wir sind einfach zu doof.
Wer ist wir gerade? Wir beide?
Nein, wir auf keinen Fall. Und alle Leute, die jetzt zuhören, auch nicht.
Sondern wir das Internet, meinst du?
Wir das Internet, wir das Volk, wir die Gesamtheit, wir die Leute, die gewählt haben, wir die jetzt anfangen, Schulen zu schließen, weil es das Coronavirus gibt. Ich habe heute, meine Tochter kam heute nach Hause und hat im Unterricht gehustet und musste sich irgendwie hinten an die Wand setzen, ganz alleine, ne? Weil der Lehrer irgendwie Panik gekriegt hat. So, wir werden in der Gesamtheit, glaube ich, gerade nicht schlauer. Aber das ist ja keine politische Sendung, insofern machen wir ganz schnell
Dabei ist doch ganz klar, was sie hatte.
Ja, Langeweile, musste mal husten.
Nee.
Trocken Hals, durfte nichts trinken.
Karnevalsgrippe.
Oh, nee, kann nicht sein.
Nach Karneval sind doch immer alle krank. Das ist auch, ja.
Nur wenn man rausgeht.
Ja.
Nee, so, komm. Lass uns einen Strich drunter ziehen. Ich guck mal eben
Strich drunter
auf die Uhr. Guck mal, jetzt sind wir schon mal 35.
Ja, ah, ja, ja,
wirklich
ja,
eine kurze
ja, ja, ja.
Folge wird jetzt kurz, mal.
Okay, dann jetzt schon hier kurz. Dann Endspurt.
Ja, zack, zack, Jobs. Immer noch da.
Immer noch da, genau. Wir suchen noch, wir, SISO Digital GmbH, suchen einen Webanalysten. Männlich, weiblich, divers. Am liebsten Rockstar, der was drauf hat, der auch 100% Analytics macht. Wir bekommen aktuell Bewerbungen von Leuten, die sagen, hey, ich mache SEO und ich möchte auch Webanalyse machen. Ist gerade nicht das, was wir suchen, sondern wir suchen 100% Analytics. Leute, die wissen, was sie tun, die das schon kennen und so. Genau. Bewerbt euch, schreibt mir, ruft mich an.
Ein Rockstar soll so sein und günstig, dann bist du da richtig.
Oh ne, das ist relativ. Das ist.
Nee, siehst du, man kann mit mich auch über Geld reden. Also
ja, das ist überhaupt kein Problem.
Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann.
Genau. Okay, dann kommen wir zu den Terminen.
Termine, genau.
Du bist unterwegs.
Ich bin unterwegs. Wenn in knapp zwei Wochen Berlin noch nicht abgeschottet ist, wird vielleicht die Campix noch stattfinden. Ich wäre dann da.
Ich nicht.
Nö. Ja, und wenn die Welt nicht untergegangen ist, bis dahin ist ja auch noch Measure Bowling dann im gleichen Monat.
Oh,
da bist du, da bin ich auch.
Measure Bowling, Ganke ist sogar hier Sponsor.
Ja, ich hätte jetzt fast Platin-Sponsor gesagt, aber das stimmt nicht. Ja.
Ihr seid alle Platin-Sponsor. Ja. Godulla ist auch und Xovi ist auch schon dabei als Sponsor. Wer kannst du noch sponsoren? Wird wieder richtig klasse. Jetzt gibt wieder diesmal den Nerd-Shirt-Contest, Markus.
Ja.
Aber richtig diesmal.
Bin dabei.
Verlosungen gibt's diesmal wieder, lustige, spannende Sachen zu gewinnen, Getränke, Snacks, alles dabei.
Also all das am Standort Köln, aber vielleicht auch so oder in ähnlicher Zusammensetzung in deiner Nähe. Guck einfach nochmal nach.
Lohnt sich aber auch generell nach Köln zu kommen.
Ja, ist nicht verkehrt.
26.03.2020, 18 Uhr starten wir schon.
Eine ebenso fast so gute Adresse wie Köln ist Bielefeld, zumindest einen Tag nach dem Measure Bowling.
Ja. Ich fahre abends noch rüber nach Bielefeld zur OMKB, damit ich am nächsten Morgen auf der Bühne stehen kann und ein bisschen was zu Data-Driven-Krams erzählen kann und so und wie man das macht und wie man das, genau.
Ja, und dann könnt ihr euch einen Monat erholen und dann ist dann so gegen Mitte, Ende April das SEA-Camp in Jena am 23.04. hatten wir auch schon drüber geredet und danach ist frisch hier reingekommen in die Liste der Agency Day am 24.
Agency Day. Genau, der Agency Day. Ich habe das da reingeschummelt, noch schnell, weil ich da wahrscheinlich was über Webanalyse erzählen darf.
Mhm.
Damit, weil das ist mir echt, der Mario Junge, der hat mich gefragt, mit dem telefoniere ich morgen deshalb schon mal vorab, weil für diejenigen, die in der Agentur arbeiten oder so, Google Analytics ist mehr als nur das Snippet in die Seite schmeißen. Man sollte es nicht annehmen, oder Markus?
Also alle, die jetzt hier zuhören, wissen, dass das so ist.
Wahrscheinlich.
Und aber wissen, halt, warum die Sendung so heißt, wie sie heißt. Aber ja. Tatsächlich könnte man auf so einem Agency Day Leute erreichen, für die das wirklich eine neue Information ist, was überhaupt nicht abwertend sein soll. Ne? Weil also ich weiß halt nur so viel von einem Universum, wie ich mich damit befasst habe. Und für viele Agenturen, speziell eben auch so Webagenturen, also die webdienstleistungslastig sind, gehört zum Thema Einbau von Google Analytics in der Regel Aktivierung von irgendeinem Plugin und mehr wird sich damit nicht auseinandergesetzt. Insofern kann das bestimmt eine gute Informationsveranstaltung werden.
Genau, darum wollte ich da mal kurz was zu erzählen, was man so machen kann, was der überhaupt gemacht wird mit so einem Webanalyse-Krimskrams-Zeugs, was wir so den ganzen Tag hier machen. Genau. Ja. Also wer da ist, gerne Hallo sagen.
Die Folien dann demnächst bei Slideshare verlinken wir dann hier.
Genau.
So. Wir spannen ab. Das war's. Direktes Feedback haben wir immer gerne. Bewertung, Besprechung auf iTunes. Schnüff, diesmal keiner dazugekommen. Sorgt dafür, dass wir euren Namen in der nächsten Sendung im Housekeeping nennen können, weil wir uns bedanken für eure iTunes-Bewertung. Ansonsten, zweitliebste Möglichkeit ist natürlich Kommentare sind sowieso gern genommen, auf termfrequenz.de direkt halt zum Blogpost. Es gibt eine Gruppe auf Facebook, das wisst ihr, da kann man das auch ansprechen. Und wir haben immer noch die podcast@analytrix.de, wo ich beschwere mich nicht, der Spam zum Glück so ein bisschen nachgelassen hat in letzter Zeit. Aber wenn ihr uns eine Mail schreibt, dann kriegen wir das in der Regel mit. Ne? Das heißt also alles, was ihr nur mit uns und nicht mit irgendwelchen Kommentarfeldern besprechen möchtet, einfach per E-Mail. Das wort. Ansonsten nächstes Mal wieder mit einem nicht so spontan gewählten Ding des Monats. Aber kann ja auch schön sein hier. Ne? Also nachdem wir letztes Mal wieder einen Gast hatten, haben wir gesagt, hier halten wir es kurz diesmal. Das müsst ihr uns verzeihen. Dafür haben wir trotzdem noch gerade so rechtzeitig geliefert, wenn das mit der Produktion alles geklappt hat.
Natürlich, und morgen hat alles geklappt. Noch hochgeladen Markus, das hat geklappt. Ja. Wir sprechen schon in der Vergangenheit. Das hat ja geklappt, weil sonst würde die Person das jetzt ja nicht hören.
Nee, genau, hast recht. Ja, ich komme mit diesem Zeitparadoxon nie so richtig.
Nein, alles gut. Okay, dann sind wir auch durch für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja, wie immer, vielen Dank. Bleibt gesund, das ist vielleicht im Moment besonders wichtig. Selbst eine Grippe würde euch wahrscheinlich im Moment ausgrenzen aus der Gesellschaft. Insofern zieht euch warm an. Draußen schneit's hier zumindest gerade. Ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber hier ist usselig. Bei euch vielleicht auch. Also bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Genau, wir hören uns. Bis dann. Ciao.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leut, mit Podcast ist nun Schluss für heut. Das war die Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.